der Heiland ruft dich und zu dir spricht, gefallener Stern, werde wieder Licht, sagt der Liederdichter. Gott will, dass jeder gefallene Stern einstmal wieder wach würde und wieder ein Licht werden. Ein Stern, welcher das Licht verloren hatte und gefallen ist. Ich möchte heute auch mit der Hilfe des Herrn weiter über den gleichen Gedanken sprechen, welchen wir auch letztes Mal hatten. Und wir lesen dazu aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Das ist den Brief, das Schreiben an die Gemeinde von Sardes. Offenbarung 3, 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so sagt, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast. Beherzige es und kehre um. Wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast auch ein paar Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses Schreiben hatte mich sehr bewegt, als ich zu Hause das gelesen, ich habe es mehrmals gelesen, so für mich hat es mir sehr viel gesprochen und eigentlich würde da nie eine Stunde ausreichen, aber wir werden etliche Gedanken hier herausnehmen. Es stellt sich mir immer die Frage, wie konnte diese Gemeinde, diese Menschen einst vor Gott stehen können. Kurz vielleicht über die Stadt Sardes. Es wird berichtet, dass die Stadt Sardes wegen der Römerzeit, in der Zeit, in welcher sie unter der Besatzung der Römer gewesen ist, es in den Jahren 60er Jahre vor Christus und 70 nach Christus. In dieser Zeit war die Stadt untertan den Römer und sie war eine führende Stadt in der Provinz Kleinasiens. Und es wird berichtet, dass die Stadt hat ein sehr fruchtbares Land um sie gehabt. Sie lag in dem Hermustal, welches sehr fruchtbar gewesen ist. Und es umgaben die Stadt auch viele, viele Obstgärten, so ausgedehnte Gärten. Und in dieser Stadt gab es viel Textilindustrie, Schmuckfabriken. Und da in der Nähe floss ein Fluss, ich habe jetzt vergessen, wie man ihn nennt, und er war reich an Gold und wurde viel Gold gewaschen. Und dieser Reichtum machte die Stadt sehr, sehr reich. Die war eine von den reichsten Städten in der Zeit, als sie so groß gestanden ist. Und die Bewohner der Stadt galten auch als reiche, wohlhabende Menschen. Und es berichtet, dass sogar so Begehrung nach Reichtum zeichnete die Bewohner der Stadt aus, nach Wohllust, nach Reichtum. Sie wussten, Gold ist in der Nähe. Da kamen Menschen von Ferne zum Goldwaschen und die Menschen waren sehr reich. Und ich habe auch herausgefunden, die Übersetzung von Sardes bedeutet sogar Erneuerung. welch ein Namen die Übersetzung des Namens ist eigentlich. Und das Sardes wurde auch mehrmals von den anderen erobert. Auch stand sie eine Zeit lang unter dem Joch des Persischen Königs, des Kyros. Und dann in den 300 Jahren vor Christus hat Alexander der Große sie eingenommen. Es waren so große Einwirkungen auf die Stadt, welche sie immer verändert und prägten und sie immer mächtiger wurde. Aber mit der Zeit ließ es alles nach und Ende der Zeit verliert sie ihre Bedeutung als so eine große, mächtige, führende Stadt, reiche Stadt, so wie alles im Leben mal hoch geht, Aufschwung hat und dann geht es zurück und liest nach. Und so wurde die Stadt in den 14. Jahrhundert noch von den Seldschuken, das sind die Mohammedaner, schon überrannt und komplett zerstört und wurde nie mehr aufgebaut. Und in dieser Stadt stand eine Gemeinde, und von dieser Gemeinde ist nichts übrig geblieben, berichtet auch der Bruder Smith. Nur Ruinen zeigen jetzt das noch, da irgendwas mal gestanden ist. So ging es dieser Stadt Sardes. Zu dieser Gemeinde in Sardes tritt der Herr auch als der alleinige Herrscher, alleinige Herr, der alles in seiner Händen hat. Und er sagt, so sagt der, die sieben Geister Gottes hat und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Er hält sie. Es heißt nicht, dass er mal sie besucht, mal sich schaut. So. Nein, er hat die sieben Sterne, also er spricht jetzt direkt die Ältesten der Gemeinde an, aber er spricht auch die ganze Gemeinde in ganzem Anfang, was die Gemeinde damals gestanden sind in der Welt, dass er hält sie in seiner Hand und keiner kann da was ändern, wenn er nicht zulässt und nicht selbst etwas in der Gemeinde bringen lässt. Wir merken, dass auffallend ist gegenüber von den anderen, die wir bis jetzt betrachtet haben, kein Lob. Ja? Das Einzige, was der Herr sagt zu ihnen, ich kenne deine Werke, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Die Genfer Übersetzung sagt das Wort so, übersetzt so, ich kenne deine Werke und ich weiß, dass du den Ruf hast. So, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust, dass du einen Ruf hast, aber bist tot. Der Herr, es ist nicht ein Lob, es ist auch nicht eine Anerkennung eines guten Werkes, es ist so wie eine Tatsache, so wie eine Information, werde ich sagen jetzt mit meinen Worten, eine Feststellung seitens Gottes an die Gemeinde und sagt, ich weiß, wie du lebst, ich weiß, was du tust, und du bist tot. Du hast einen Ruf, das heißt von außen haben die Menschen gesprochen, oh, das ist eine Gemeinde, ja, aber vor mir bist du tot. Was sagen diese Worte aus? Oder konnte im Herrn überhaupt etwas verborgen bleiben? Sagen die Worte nicht aus, dass der Herr vor Gott nichts zugedeckt werden kann, nichts verborgen bleiben kann, nichts verschönert werden kann. Der Herr sagt, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, wie du tust. Müssten solche Worte nicht die Gemeinde aufhören lassen? Musste nicht so ein Wort die Gemeinde in eine Erschütterung bringen? Müsste nicht so ein Wort die Gemeinde zu Sardes um ein Wachen bringen und die sagen, Menschen, wir dienen Gott, wir haben unsere Gottesdienste, wir haben sogar einen guten Ruf, aber der Herr sagt, wir sind ja tot. Musste das nicht einen Menschen sowieso aufrütteln, dass er zum Erwachen kommt, weil der Herr sagt, ich weiß, wie du lebst, er weiß es immer, ich weiß, was du redest, ich weiß, was du denkst zu jeder Zeit. Wisst ihr, der Herr weiß, was jetzt in mir vorgeht. Als ich jetzt vor uns da stehe, er weiß, was ich denke. Er weiß, aus welchem Grund ich da stehe. Er weiß, warum wir gekommen sind. Er weiß, was wir jetzt denken, wie wir das so hören, betrachten. Er weiß, ob das Wort jetzt in uns eingeht oder das nicht eingehen will, ob das Wort mich stört oder mir sagt, oh, wirklich, er weiß doch von mir alles, er sieht doch mich komplett durch. Und er weiß, Geschwister, alles. Deswegen sagt er, ich bin, so sagt der, die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne in der Hand hält. Darum weiß er, Geschwister, auch alles, was vor ihm vorgeht. Was hat der Herr in der Gemeinde zu Sardes gesehen? Was konnte er sehen? Oder was führte dazu, dass er so über die Gemeinde ausgesprochen hatte? Er wusste ja Bescheid über alle Dinge. Und Geschwister, er wusste auch jede Kleinigkeit. Er wusste, er kannte jede einzelne Seele der Gemeinde. Und er kannte alle Dinge und verborgene Dinge, die vielleicht wir untereinander nie erkennen können. Wir können das nicht spüren, wir können das nicht sehen, was vielleicht ich etwas verborgen mir hätte. Und das weiß der Herr. Und das wusste er auch bei Ihnen. Er wusste Bescheid und weiß heute über jede verborgene Sünde. Er weiß das alles, Geschwister. Und er weiß auch, wie das Vorfall ist, der Fall bei der Gemeinde zu Sardes, um jeden vorgetäuschten Gottesdienst. Und er sagt zu ihnen, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Und die Genfer Übersetzung sagt so, du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. In Wirklichkeit bist du tot. Jesus musste feststellen, dass diese Gemeinde, das, was sie tut, nichts ist vor Gott. Das, was sie tut, ist verwerflich vor Gott, weil er sagt dann weiter, Vers 2 am Ende, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. Die Gemeinde wurde geprüft. Die wurde regelrecht geprüft und der Herr sah ihre Arbeit, ihre Werke, ihr Leben als Gemeinde und hat gesagt und sagte, ich habe vor meinem dreimal heiligen Gott erkennen müssen, dass deine Werke nicht vollkommen sind vor Gott. Was mich bewogen hatte, dass sie einen guten Ruf hatte, dass die Gemeinde ein gutes Ansehen zu Sardes hatte. Wisst ihr, es ist so, dass einen guten Ruf zu haben, es ist schön, ja? Einen guten Ruf macht uns sogar beliebt, auch als einzelner Mensch. Wenn man einen guten Ruf hat, und einen guten Ruf muss man sich erarbeiten. Man bekommt dann nicht einfach so, dass man nur, naja, irgendwie da unter den Menschen lebt und so seine Arbeit tut. Es tun viele, und viele tun noch mehr vielleicht. Aber einen guten Ruf, den muss man sich eigentlich verdienen. Den muss man sich erarbeiten, damit man einen guten Ruf bekommt. Aber die Gemeinde zu Sardes hat den falschen Ruf erarbeitet. Sie hat so Gott gedient, dass sie gar nicht merkte, dass sie dem Tode nahe gewesen, dass sie gar nicht merkte, dass sie schon lange von Christus weggekommen ist, dass ihnen gar nicht ging um Christus, um die Gemeinde, um das Licht auf der Erde leuchten zu lassen. Es ging ihnen um den Ruf. Es ging um das, dass die Menschen, die um sie gelebt haben, dass sie von ihnen gut reden möchten. Aber wisst ihr, wann oft ist so, um einen guten Ruf zu haben, man muss dann ein bisschen mitmachen. Man muss vielleicht öfters mal das bestätigen oder bejahen, das, was man eigentlich nicht ganz so erkennt. Aber damit man gut dasteht, damit man keine Probleme und keine Sorgen bekommt, damit man keine vielleicht Unannehmlichkeiten hat, dann sagt man, ja, das ist es so, das stimmt so, wie du sagst, ja. Und dann ist man ja sympathisch im anderen. Und dann langsam bekommt man einen guten Ruf und dass man gut ist. Und so die Gemeinde, wisst ihr, sie machte einen falschen Eindruck auf die Menschen nach außen. Sie hat verfälscht das Bild der echten Gemeinde Gottes vor den Menschen. Sie hat den Menschen gezeigt, sie haben gesagt, wir sind Gemeinde Gottes, ja. Vielleicht stand ein großes Schild draußen, aber sie haben den Namen missbraucht. Sie waren nicht das, für was sie sich ausgegeben hatten. Vielleicht kamen ab und zu Menschen zu ihnen, auch zur Versammlung. Und diese Menschen haben dann den falschen Eindruck bekommen. Wissen wir, was das bedeutet, auf einen Menschen den falschen Eindruck auswirken oder so führen, dass er einen falschen Eindruck bekommt? Er meint es ernst vielleicht. Er nimmt es als wahr an und er sagt, so muss es sein, so wie es bei Ihnen ist. So muss es sein oder wie dieser Mensch ist, Geschwister. Und in Wirklichkeit ist das nicht so. In Wirklichkeit war das vor Gott ein toter Fall. Es war kein Leben mehr in der Gemeinde. Die Gemeinde war tot in ihrem geistlichen Leben. Zwar hatten sie Versammlungen, weil der Herr spricht sie als Gemeinde noch an. Zwar war das eine Versammlung, aber sie war tot. Sie war tot trotz ihren Rufes vor den Menschen, tot in ihrem Dienst, tot in ihren Werken, tot in Christus, Geschwister. Sie hatte ein Leben nur vor den Menschen, für die Menschen. Es hat mich sehr bewogen. Es hat mir so beschäftigt, Geschwister, diese Tage. Es wirkte auf mich so ein, dass ich in sich gegangen bin, Geschwister. Es hat mir persönlich so viele Fragen aufgeworfen, obwohl ich dieses Wort so oft früher gelesen habe. Es ist ein bekanntes. Ich glaube, dass wir das alles kennen und jeder von uns das mehrmals auch schon gehört und gelesen hatte. Und doch hat es auf mich sehr gewirkt, auf meine Seele. Es ist ein sehr trauriges Bild, wenn wir das übersetzen jetzt, übertragen auf eine Person, auf einen Menschen, der scheinbar Gott dient, so wie die Gemeinde zu Sardes. Sie diente scheinbar Gott, es war ein Schein. Und sie wollten vielleicht, aber Geschwister, wie sah es tief in der Seele? Und wie kann in einer Seele tief in der Seele aussehen, wenn man das nach außen nicht sieht, aber innen tief in der Seele, welcher Stand kann eine Seele einnehmen vor Gott? Wie viel Leben konnte noch gefunden werden in so einer Seele? Geschwister, welche Merkmale überhaupt zeugen von dem, dass wir wirklich von Herzen Gott dienen, dass unser Gottesdienst mein und unseren allen ein lebendiger Gottesdienst sind. Da müssen doch Merkmale sein, da müssen doch Tatsachen sein, nicht nur einfach Dinge, aber Tatsachen in unserem natürlichen Leben, die auf einen geistlichen Zustand zeugen, die zeugen und zeigen, wie mein geistiger Zustand, der innere Mensch aussieht, Geschwister. Und es ist das Leben eines Menschen, welches zeigt und zeugt, wie ich lebe. Und was ich tue, wie der Herr sagte zur Gemeinde, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Und kein einziges Werk hat er gut geheißen in dem, was sie getan haben. Ich habe mal in einer Botschaft gehört, ein Beispiel, ein Junge ist mal gefragt geworden, auf den Glauben angesprochen, ich weiß nicht, in welchem Alter gewesen ist, auf den Glauben angesprochen für seine Zukunft. Oh, sagt er, ich will genauso Gott dienen, wie mein Vater dient. Ja, wie dient dein Vater? Aber wisst ihr, wenn er unter den Christen ist, in der Versammlung, da ist er ein gläubiger Mensch. Wenn er draußen in der Welt ist, ist er ein Weltmensch. Er ist überall gut, er ist überall beliebt, er hat überall einen guten Ruf. So sah der Junge den Dienst seines Vater, Geschwister, welche Verantwortung liegt auf uns allen, was unsere Kinder und Enkelkinder in uns sehen. Der Junge, er sah viel tiefer, wie vielleicht viele andere, die um den Vater lebten. Er sah viel, ganz tief hinein. Aber Geschwister, was schlimm ist, ja, er sah die Falschheit, er sah den falschen, den heuchlerischen Gottesdienst seines Vaters. Geschwister, welche Autorität wird so ein Vater vor seinem Kind haben? Doch keinen. Würde so ein Vater mal sein Kind ansprechen, auf den Glauben ansprechen können? Was wird dieses Kind dann sagen? Seinem Vater oder Mutter? Das kann beides sein. So zu mir gesprochen, Geschwister. Ein Gottesdienst kann lebendig sein und kann tot sein. Es wird uns nichts berichtet von der Gemeinde zu Sardes, dass sie Verfolgungen hatten. Wir lesen die anderen, du musst viel leiden. Sie gingen durch Verfolgungen durch. Es wird uns nicht berichtet, dass in der Versammlung wie zu Pergamon oder zu Thyatira falsche Lehre, wo Isabel da gewesen ist. Es wird uns nicht berichtet, dass da Menschen in der Gemeinde gewesen, die dagegen gingen, die etwas Falsches ausgebreitet haben. Nichts. Es wird uns nicht berichtet, dass sie so durchgehen müsste wie die Gemeinde zu Smyrna. Nichts. Aber es wird uns berichtet nur, die Geschichte sagt, dass sie in einer reichen Stadt gestanden ist. Der Herr hat das jetzt nicht erwähnt. Sie lebten jetzt nach meiner Vorstellung so, wie wir heute leben. Alles haben wir. Wir haben alles. Wir haben genügend Reichtum, würde ich sagen, dass wir im Überfluss leben können. Einer mehr, der andere noch besser, der andere noch besser und der dritte vielleicht etwas weniger. Aber so leben wir, dass wir alles haben können. Aber es ist wenig, ganz wenig Verlangen nach einem echten Leben mit Gott. Es ist wenig Verlangen nach einem echten Gott dienen, nach einem Leben mit Gott, sich aufopfern, einsetzen für Gott. Wie kam die Gemeinde von Sardes in diesen Zustand? Das habe ich mir auch diese Frage gestellt. Wie kam das so weit, dass sie in diesen Zustand, in den Zustand des Todes hineingekommen ist? Wenn wir das vergleichen würde, wie ein Körper des Menschen funktioniert. Wir haben ja das Herz. Und solange das Herz schlägt, ist in uns Leben. Ja? Das Herz versorgt den ganzen Körper mit Sauerstoff, mit Blut, mit allen Mitteln, die gewonnen werden in dem Körper, aus der Speise. Und das geht immer auf den richtigen Platz, damit unser Leben funktioniert, damit unser Leben funktioniert, damit wir leben können, so wie wir heute leben. Aber wenn das schwächer wird, dein Herz, dann lässt es alles nach. Dann wird es alles weniger, wir werden schwächer, wir haben weniger Kraft. So wie beim älteren Menschen lässt es auch nach, aber das ist ja normal. Aber Geschwister, so geht es um eine Seele. Wenn wir fragen, wie die Gemeinde zu Sardes zu dem Zustand gekommen ist, aber wie kann eine Gemeinde oder eine einzelne Seele in diesen Zustand hineinkommen, weil es nachlässt. Ist dieser Puls, dieser Puls des Lebens, er lässt nach. Dieses Leben, es wird immer, es verändert sich langsam. Und es wird immer ruhiger und immer ruhiger. Es wird immer stiller und stiller. Die Menschen so im natürlichen Leben, sie haben ein Ziel, den Körper, der muss gesund sein. Es ist mir so auffallend, der Körper soll gesund sein. Zum Beispiel ist die ganze Aktion mit den Impfungen. Was haben sie ein Ziel? So zu führen, dass kein Mensch mehr krank werden soll. Und da wird doch alles, wirklich alles eingesetzt, dass kein Mensch mehr krank werden soll. Haben wir schon irgendwo gehört, öffentlich, dass man auf etwas anderes den Schwerpunkt legen würde, dass man sagen würde, ja, gut, wenn wir das vielleicht so weit bringen, aber wie sieht's aus mit der Gesundheit der Seelen, der Menschen? Wie sieht das aus mit dem inneren Zustand eines Menschen? Das hören wir nicht. Erste Priorität, ich muss gesund sein, Geschwister. Was mir auffällig ist, in den 7 Sendschreiben hat der Herr keine Gemeinde hingewiesen auf das, dass sie sollen schauen, dass sie, Nummer 1, sie gesund sind. Er hat nur auf das geistliche Leben. Die Gemeinde zu Smyrna hat der Herr gesehen, dass sie arme Menschen gewesen sind, was sich natürliche Leben betrifft, aber was geistliche, das hat der Herr hervorgehoben und hat gesagt, aber du bist reich. merken wir, was bei Gott wichtig ist, dass wir ein gesundes geistliches Leben führen, dass unsere Seele gesund ist. Mag kommen um uns, was da will, dass wir gesund sind und dass wir mit Freuden und einen gesunden Gottesdienst führen können. Nicht einen kranken Gottesdienst führen, Geschwister. Nicht so ein Gottesdienst, so ein schwacher Gottesdienst. Geschwister, das ist der Anfang vom Wollen zu sterben. Das ist der Anfang, wenn der Mensch nachlässt und immer ihm etwas anderes wichtiger wird. Was wollte der Herr mehr, als die Gemeinde zu Sardes wieder zum Leben kommen würde? Was wünschte der Herr mehr, dass sie wieder mal lebendig würde, dass sie wieder leben würde? Er sagt, ich weiß, du bist tot, aber er hat sie immer noch nicht verworfen. Er gibt ihnen sogar Zeit noch zum Wachwerden. Er gibt ihnen noch eine Möglichkeit, sich verändern, noch zu lebend werden. Und der Bruder Paul hat uns ja vorgelesen, wie Paulus denn zu den Galater schreibt. Es ist ein sehr wichtiger Kapitel überhaupt. Und nicht das wollte ich einführen. In Epheser 5, wir kommen noch auf den Galaterbrief. Wie Epheser 5 sagt Apostel Paulus zu ihnen, zu den Epheser, ein sehr wichtiges Wort. Epheser 5, Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Oh, scharfes Wort muss der Apostel Paulus zu den Epheser sagen, obwohl er am Anfang sie so anspricht und sagt, und er lobt Gott und dankt Gott und sagt, dass sie mit allen geistlichen Segen durch Christus gesegnet hat und wie er sie erwählt hat, wie er sie schätzt. Und doch hat er gesehen, er muss ihnen sagen, sie sollen aufpassen. Es ist eine große Gefahr, einzuschlafen im geistlichen Leben. Und er sagt zu ihnen und sagt, wache auf, wenn du in diesen Schlaf gekommen bist, und steh auf. Dann wird Christus deine Seele erleuchten. Dann erst, wenn eine Seele wirklich leben will, dann kann Christus erst diese Seele erleuchten. Dann kann er erst in die Seele ein Licht einbringen und ein Leben schenken. Und zu der Prophet Hesekiel sagt auch ein sehr, sehr schönes und warnendes Wort aus zu den Menschen, zum Volk Israel. Hesekiel, Vers Kapitel 33. Es sind ja viele Verse hier, die deuten auf ein Leben. Das kann ich jetzt nicht alles lesen. Aber im Kapitel 11 Vers 11 sagt so der Herr, so sage zu ihnen, Ezekiel zu dem Volk Israel, so wahr ich lebe, sagt der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, mein Gefallen liegt in dem, dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt. So bekehrt euch doch nun von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Wisst ihr, das war der Herzenswunsch des Herrn gegenüber seines Volks. Das ist das Herzenswunsch des Herrn gegenüber jedem einzelnen Menschen auf der Erde und sagt, ich habe ja kein Gefallen, wenn du sterben wirst. Aber mein Gefallen liegt in dem, dass du wieder leben würdest. Und dann sagt er, warum willst du sterben? Warum willst du sterben? Warum willst du nicht leben? Warum willst du mir nicht dienen? Und dann sagt er weiter, wie Gott vergibt und nichts anrichtet. Oder andersrum, dass er straft die Sünde. Er sagt so, und du Menschenkind, sage zu deinem Volk, wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm helfen, dass er fromm gewesen ist. Merken wir, ja? Wenn ein Gerechter Böses tut, das, was er bis jetzt fromm gewesen ist, wird ihm nicht mehr zu Hilfe sein. So wird es ihm nicht helfen, wenn er fromm gewesen ist. Und wenn ein Gottloser fromm wird, so soll es ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. Und so weiter. es soll ihm nicht schaden, dass er gewesen ist, weil er zum Leben erwacht ist, weil er wieder zum Leben gekommen ist. Und der Herr, wir will ja nicht, dass ein Mensch eines geistlichen Todes stirbt. Der Herr will, dass ein Mensch lebt. Wenn eine Sünde, die trennt vollkommen einen Menschen von Gott. Wenn eine Sünde eingetreten ist, Geschwister, dann hört das Leben mit Gott auf. Und der Herr kann das nicht ansehen, der Herr duldet das nicht. Aber der Herr sagt zu den Menschen in der Gemeinde von Sardes, werde wach und stärke das Übrige, was im Begriff ist zu sterben. Das heißt, das waren Menschen, die geistig tot gewesen sind. Es waren Menschen noch, die zweite Gruppe, die auf dem Weg gewesen ist, die ihr Leben, geistig Leben, immer stiller geworden, die sich vielleicht zurückgezogen haben, die vielleicht mitgemacht haben mit der Umgebung, mit dem Reichtum der Stadt und so weiter. Aber er sagt, Stärke, das droht noch zu sterben. Und uns wurde ja gelesen in Galater 6, wie Paulus sagt zu den Galater. In der Gemeinde zu Galater ist kein guter Zustand eingetreten. Und Paulus musste ihnen einige sagen, was vielleicht ihnen auch wehgetan hatte. Vielleicht, dass es ihnen nicht immer gefallen, wie er gesagt hatte. Aber da gibt er ihnen einen guten Rat. Es betrifft, wie sie untereinander umgehen sollen. Liegt mir auch vom Herzen, mal über das zu sprechen. Und er sagt, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, wie es eine trage des anderen lasst, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Warum muss der Apostel Paulus das sagen? Er sagt, wenn einer mit einem Fehler übereilt worden ist, wenn einer etwas Unrecht getan hat, und Geschwister, und wenn einer sogar eine Sünde getan hat, da sind wir dazu bestimmt. Da sind diejenigen in der Gemeinde bestimmt, die geistlich sind, die das sehen. Und die sind bestimmt, die den Geist der Sanftmut in sich haben. Diejenigen, die den Geist der Liebe in sich haben. Diejenigen, die den Geist des Wohlwollens für den anderen, die das Verständnis haben, die ein offenes Herz haben, wirklich diesen Menschen zu helfen. Geschwister, wir sind dazu berufen, einander zu helfen. Ich kann einen Fehler machen, du kannst einen Fehler machen. Wir können etwas Unrechtes tun. Es könnte uns sehr bereuen, es kann uns sehr schmerzen. Und Geschwister, es wird uns noch mehr wehtun und schmerzen, wenn wir noch zu spüren bekommen oder vielleicht wird uns jemand sagen oder uns zeigen, dass man schon, naja, so sagen, irgendwie herabgestuft wird, du bist anders und man will von dir nichts wissen. Aber Geschwister, Paulus sagt das so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist das Gesetz Christi, einander helfen. Es ist das Gesetz Christi, übereinander zu wachen. Der Herr sagte, werde wach und stärke das Übrige, das auf dem Weg ist, das im Begriff ist zu sterben. Ich sehe das, er sagt, ihr seht es, es sind noch Seelen da. Und wenn man mit ihnen nichts unternimmt und wenn man sie nicht anspricht, wenn man sie nicht umarmt, Geschwister, und sie drückt und ihnen zeigt, dass ich doch liebe sie und dass ich will, dass du wieder zum Leben kommst, Geschwister, sie werden sterben. Und dann bin ich mitverantwortlich für den Tod einer Seele. Geschwister, natürlich ist jede Seele für sich selbst verantwortlich. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Aber Geschwister, wir sind Menschen, die können fehlen. Der Apostel Paulus sagt, wenn einer unter euch übereilt wird, und so schnell übereilt wird, man hat es gar nicht erwartet, ich schließe da aus, das bewusste Unrechthandeln, das gezielte Unrechthandeln, das wissende Unrechthandeln, schließe da ja aus. Da weiß der Mensch, was er tut. Der Herr sagte zu ihnen, ich weiß, was du tust, ich weiß, wie du lebst. Und hat er gesagt, und du bist tot. Das verurteilt auch der Herr. Es ist unsere Aufgabe, Schwachen zu helfen, einer sterbenden Seele, wisst ihr, das richtige Medikament zur richtigen Zeit zu reichen. Wir wissen, wenn wir krank sind, dann überlegen wir, dann fragen wir die anderen, dann bekommen wir einander Ratschläge, welches gutes, richtige Medikament ist und wann man das einnehmen soll. Man soll es nicht zur falschen Zeit einnehmen und so weiter, damit es doch geholfen wird. Geschwister, so können wir ein gutes, ein gesegnetes Medikament sein für manche Seele. Wenn wir das sehen, wenn das uns so weh tut von Herzen, wenn eine Seele sterben will. Es wäre natürlich viel zu sagen noch. Ich glaube, wenn ich das nicht kann, wenn ich mir die, sozusagen, die Herzlichkeit zu diesem Menschen fehlt, wenn mir die ich sage jetzt nicht die brüderliche Liebe vielleicht, aber mir die normale, tiefe Liebe zum Menschen fehlen würde, dann müsste ich das lieber lassen. Dann wir können noch mehr kaputt machen und noch mehr Schaden zurichten. Es ist wichtig, Geschwister, dass wir stehen füreinander. Das sagt der Herr. Sagt der Herr, es sind noch Menschen, aber helft einander, helft einander. Ich dachte an den Fall, als Mose auf dem Berg gewesen ist, in 2. Mose ist, Mose 32, als er mit Gott sprach, 40 Tage. Mose hat eine Begegnung mit Gott und er ist mit Josua dort oben. Was passiert unten? Was passiert unten? Ein Fall, Geschwister, ein Sterben hat eingesetzt unten unter dem Volk Israel. 2. Mose 32. Und dann will ja der Herr dieses Volk vernichten. Der Herr kann das nicht ansehen, dass sie ihn, den lebendigen, allmächtigen Gott, mit einem Kalb, um einen Kalb ausgetauscht haben. Und er will sie strafen. Aber dann tritt Mose für sie ein. Wisst ihr, das ist jetzt ein sterbendes Volk im geistlichen Sinn, ja? Aber Mose tritt sie ein. Warum hat er sie, ist er eingetreten? Weil er sie von Herzen geliebt hatte. Und Vers 30, Mose, 2. Mose 32, ab Vers 30. Am anderen Morgen sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Es ist nicht nur ein Fehler gewesen, es war eine Sünde. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne für eure Sünde erwirken kann. Er will sich einsetzen, er wird vor Gott niederfallen und bitten um sie. Als Mose wieder zum Herrn kam, sagte er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, jetzt kommt's, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose hat sich völlig hingegeben für das arme, sündige Volk, für das halsstarrige Volk, welches immer dagegen, gegen Mose, gegen Gott. Mose war auch müde vor diesem Volk, Geschwister. Was tut er? Er fällt vor Gott nieder und sagt, ach, weißt du, vergib doch deine Sünde, aber wenn du das nicht tun möchtest, tilge auch mich aus dem Buch. Dann will ich auch in dem Buch nicht mehr drinstehen, in dem Buch des Lebens, welches der Herr geschrieben hatte. Und was sagt der Herr dann? Ein gerechter Gott. Geschwister, es ist so wunderbar, welchen gerechten Gott wir haben. Der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Geschwister, ein Mensch, der nicht sündigt, wird Gott nie aus dem Leben tilgen. Und wenn wir alle Menschen ihn würden vielleicht verurteilen, ihn tilgen in ihren Gedanken aus dem Buch des Lebens, dann ist er bei Gott doch eingeschrieben. Weil Gott ist kein Mensch. Und er sagt, ich werde nie, also sagt es, deutet auf Mose, einen Menschen, der nicht sündigt, werde nie aus meinem Buch tilgen. Und sagt er, geh hin und wir führen weiter das Volk. Der Herr hat gestraft, aber Herr hat sie nicht so gestraft, wie sie verdient haben. Der Herr hat nicht sein Gericht über sie ergehen lassen, wie sie es wert waren. Sie haben viel mehr Gericht und Strafe verdient, aber der Herr war gnädig, weil Mose Er hat sich eingesetzt für das, was Sterben drohte. Der Herr will dieser Gemeinde zu Sardes helfen und sagt, so denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, beherzige es und kehre um. Der Herr erinnert an den Anfang. Und es ist immer gut, Geschwister, wenn wir in unserem Leben manchmal an unseren Anfang unseres Gottesdienstes erinnert werden. Wenn wir wieder denken, er sagt, denke doch noch daran, erinnere dich, wie du empfangen, wie du das aufgenommen hast, wie es dir zu Herzen ging, wie deine Freude groß gewesen ist, wie du dienen wolltest und denke doch daran, wie ich dir vergeben habe. Denke doch daran, wie viel ich dir damals vergeben habe. Nimm das zu Herzen, beherzige das, dass ich habe dir einmal schon vergeben und kehre wieder um. Und kehre wieder um und komm wieder zu mir. Und der Herr sagt im Voraus, dass ich will dir dann auch vergeben. Aber er sagt, wenn du weiter schlafen wirst, wenn du weiter schläfst, werde mit einem Gericht über dich kommen. Ich werde dich richten mit einem Gericht, welches nur er, der allmächtige Gott, richten kann. Sie nahmen das Wort gerne an und sie haben sich sicher eine Zeit lang an das Wort gerichtet. Aber der Feind wusste wiederum, wie er mit ihnen umgehen soll, wie er mit ihnen verfahren soll, damit sie wieder tot werden, damit sie wieder anders werden. Vielleicht war das den Reichtum, an den sie auch viel Kraft und Zeit eingesetzt haben. Vielleicht war das gerade in Sardes die Bequemlichkeit, das ruhige Leben um sie. Sie wurden nicht gestört. Oder fehlte ihnen die gänzliche Hingabe und die Bereitschaft, für das Werk des Herrn sich einzusetzen. Und der Herr sagt zu ihnen, beherzige, kehre um. Und die Genfer Übersetzung sagt so, dieses Wort, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Richte dich wieder, schau, nimm zu Herzen wieder mein Wort, welches ich zu dir sage und kehre um. Und wenn du weiterhin schläfst, dann wird er mit einem Gericht über sie kommen. Geschwister, ein schlafender Mensch möchte eigentlich nicht gestört werden. Das wissen wir ja, wenn man dann schläft, dann möchte man seine Ruhe haben, dann möchte man die Stille haben. Man möchte nicht, dass man einem etwas stört, vielleicht etwas aufzwingt. Man will nicht, dass man eine Aufgabe gibt. Geschwister, man will Stille leben. Man kann sagen, ja, ich kann ja Gott in meiner Ruhe, in meiner Stille dienen. Aber Geschwister, eine Seligkeit, die wird nicht einem in den Schoß gelegt. Eine Seligkeit verdienen wir in einem Kampf des Lebens. Eine Seligkeit verdienen wir in einer völligen Hingabe für das Werk des Herrn. Geschwister, eine Seligkeit ist uns durch Jesus Christus frei gekauft worden ist. Jesus Christus hat ja sein Leben geben müssen. Jesus Christus musste doch ja sterben, damit ich lebe. Damit ich nicht schlafe. Und darum, Geschwister, eine Seligkeit wird keinem schlafenden Menschen gegeben, der meint vielleicht, er kann schlafen und trotzdem Gott dienen. Ein Schlaf führt zu einem geistlichen Tod. Und die Seligkeit kostet uns ein reines, das Wort sagt, ein reines und unbeflecktes Leben zu wir vor Gott und vor den Menschen. Und in dieser Gemeinde, trotzdem allem, was wir jetzt negativ gehört haben, trotzdem gab es, er sagt, bei mir steht so, aber du hast auch ein paar Namen. Die ältere Übersetzung sagt, aber du hast etliche unter dir. Merken wir, er spricht ja den Ältesten der Gemeinden und er sagt, du und. Er sagt, du hast dort in der Gemeinde, aber du zählst ja gar nicht zu ihnen. Aber du hast noch etliche oder paar Namen, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Ihr weißes Kleid, das, welches sie bekommen haben, als sie den Anfang gemacht haben, als sie ihnen vergeben wurden, sie blieben rein. Mich bewegte es so, dass sie konnten in dieser Lage, in dieser Gemeinde rein bleiben. Sie konnten frei werden, bleiben von allem, was die andere zum Schlafen, zum Tod geführt hatte. Ja, merken wir ja, sie konnten bestehen, sie konnten so ein Leben führen, dass der Herr sagte zu ihnen, sie haben ihre Kleider nicht beschmutzt oder nicht besudelt. Sie konnten so leben, dass sie mit ihm in weißen Kleider gehen können. Geschwister, sie lebten in dieser Trübsal, in der Gemeinde, die da gewesen ist, geistliche Trübsal, konnten sie so leben, dass der Herr gesagt hat, ich kann mit ihnen umhergehen. Ich kann mit ihnen wandeln. Er sagt, sie sind sogar es wert. Ein wunderbarer Gedanke, Geschwister, dass man kann. Es heißt, man kann auch in dieser Lage noch treu bleiben. Man kann in dieser Lage, wo alle sagen, es ist kein Gott da, man kann reinbleiben. Wenn alle sagen, es stimmt nicht, man kann reinbleiben. Wenn alle dagegen sind, wenn alles dagegen spricht, man kann sein Kleid bewahren. Er redet von Überwinder. Zu jeder Gemeinde sagt er am Schluss, wer überwindet. Das heißt, wer das sieht alles und wer das alles erkennt, was Unrecht ist, und wer in dieser Lage bestehen kann, überwunden, wer von Gott die Kraft erfleht hatte und Gott ihnen helfen konnte, weil sie wollten überwinden. Geschwister, warum sind die zum Teil gestorben? Warum wollten zum Teil schon sterben? Wollten, oder waren auf dem Weg zu sterben, Geschwister? Weil sie wollten nicht mehr kämpfen, wie die überwinden. Sie wollten nicht mehr den Weg gehen. Sie wollten sich nicht mehr so anstrengen. Sie wollten nicht mehr vielleicht hören von den anderen. Sie wollten Ruhe haben, Geschwister. Aber dieses Paar, oder diese paar Namen, diese etliche, diese einige da gewesen, Geschwister, sie konnten bewahrt bleiben. Und er sagt uns, Geschwister, dass wir in allen Lagen bestehen würden können, wenn wir uns nur auf Christus richten, wenn wir uns nicht auf die Menschen richten, wenn wir nicht auf den Ruf den Menschen schauen, aber Geschwister, den Ruf vor Gott. Und wisst ihr, was ich glaube, der gute Ruf bei Gott und vor Gott, er gilt auch für den Menschen. Die Menschen erkennen das Echte, die Menschen erkennen das Wohltuende, die Menschen erkennen, dass da was anderes ist, was die ganze Welt nicht besitzt, Geschwister. Das ist der gute Ruf bei Gott und er ist auch hochgeschätzt bei den Menschen. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die einen guten Ruf hatten bei Gott und den Menschen. Kurz fällt mir noch ein, ich habe vor kurzem eine Botschaft gehört und dann wurde angeführt, dass der Bruder Zuber, der alte Bruder Zuber, hier haben wir gehört, ich glaube es war irgendwo in Hessen, waren Versammlungen und dann war er schon alt gewesen, haben sie ihn dann nicht bei den Geschwistern hinuntergebracht, aber in einem Hotel, dass er ganz schön ruhig haben kann, ungestört und es ihm wohl geht. Ich glaube, der Bruder Link war damals noch der Älteste. Und dann wird es so gesagt, spielt ja keine Rolle, als dann der Bruder Zuber abgereist ist und der Bruder ging, der Verantwortliche in der Gemeinde, zum Zahlen den Betrag, da wurde ihm eine Frage gestellt und gesagt, sagt mir, was ist das für ein Mensch gewesen? Er war ganz anders wie alle. Er hat etwas in sich gehabt. Etwas hat er ausgestrahlt. Und sie konnte mit ihm das nicht anfangen. Sie haben gesehen, das war etwas Besonderes, etwas Wohltuendes. Geschwister, das war der gute Ruf bei Gott. Das war der gute Ruf, der Bruder, der schon lange in der Ewigkeit vor Gott erarbeitet hatte. Und Geschwister, dieser Ruf, der hat auch einen Eindruck. Dieses Leben mit Gott hat einen Eindruck gemacht in den paar Tagen auf die Menschen in diesem Hotel. Einen guten Ruf, welches er hinterlassen hatte. Und der Herr sagt hier, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden. Auch die wach werden. Sie sollen trotzdem mit weißen Kleidern gekleidet werden. Das soll nicht mehr gedacht werden, sagt der Herr durch Hesekiel, an die Sünde, die sie vorher getan haben. Also das soll nicht mehr gedacht haben. Ab jetzt wird ein weißes Kleid angetan und nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Ich will das nicht und ich will sie nicht löschen. Und ich will seinen Namen vor meinem Vater und seinen Engeln kundtun, bekennen. Und Geschwister, eine Seligkeit, eine Herrlichkeit verspricht der Herr allen Menschen, die wieder wach werden. Auch Geschwister, denen, die wir überwunden haben, überwinden müssen, ja, bis dahin, bis wir der Herr uns abrufen wird, bis wir unsere Augen zugegangen werden, müssen wir überwinden. So ist mein Wunsch und Verlangen, Geschwister, dass wir als Gemeinde so stehen vor Gott, dass wir nicht dieses Urteil, wie die Gemeinde zu Sardes bekommen hatte. Der Herr wollte nicht, dass sie da hineingeraten. Er wollte nicht, dass sie sterben sollen. Er wollte nach der Herr, das Verlangen des Herrn ist bis heute, dass wir leben, Geschwister, ein Leben zeigen, ein Leben haben und ein Leben führen mit Gott und in Gott. Der Herr gebe uns alles, Geschwister, dass wir einmal, wenn wir vor ihm stehen werden, dass wir ihm so begegnen können, wie er will, sehen können, dass wir so bekleidet sind, dass er mit uns wandeln kann, Geschwister. Nicht nur hier auf der Erde, aber Geschwister, dass wir es wert sind. Er sagt so, denn sie sind es wert. Ach, welche große Verheißung, welche große Zusage Gottes zu uns einfachen Menschen wert sein, mit ihm zu wandeln. Amen.